Herzlich willkommen zu einem Vortrag, der jetzt nicht gerade aus der Hacker-Szene, aus dem CCC kommt, sondern eigentlich mehr ein Vortrag aus der Richtung Industrie. Ich will mich ganz kurz vorstellen zu meiner Person und für wen ich jetzt heute hier sprechen kann und warum auch ich hier sprechen möchte. Also mein Name ist Michael Denk, ich bin Mitarbeiter einer Zentralbank in Frankfurt und habe dort eigentlich mal so eine Idee gehabt, ob wir nicht eine neue einheitliche Telefonnummer zum Sperren von elektronischen Berechtigungen brauchen. Was das genau ist, will ich gleich mal drauf eingehen. Sinn und Zweck war es jetzt eigentlich einfach aus einer Vision, einer Idee, die einfach weiter zu konkretisieren, mal mit Industriellen, mit Hackern, mit Juristen zu besprechen. Und vor kurzem habe ich nochmal Kontakt gehabt mit Andy und wir sind eigentlich dazu zum Schluss gekommen, dass wir die Idee mit euch hier auch nochmal wieder durchdiskutieren wollen. Deswegen spreche ich jetzt hier als Michael Denk, völlig frei von jeglichen sonstigen Partnern, die noch hier dran mitarbeiten. Und ich würde mich freuen, wenn jetzt aus eurer Runde hier nochmal gute Kritik, Vorschläge oder Anregungen kommen oder hinterher auch Mitarbeit. Der Grundgedanke, der hier zugrunde liegt, ist einfach, dass eine Sperrvermittlung das Dreieck schließen würde zwischen den bisherigen Notrufnummern. In der Vergangenheit haben wir uns sicher gefühlt, indem wir nämlich eine Polizei oder eine Feuerwehr hatten, wenn wir uns irgendwo am leiblichen Wohl was fehlte. Da haben wir einfach irgendwo die 110, 112 angerufen. Aber was ist eigentlich heute im Informationszeitalter, wo wir so viele elektronische Berechtigungen haben? Das heißt, wo muss ich anrufen, wenn mein Handy weg ist oder meine EC-Karte ich nicht wiederfinde oder meine Kreditkarte geklaut wurde? Wie sieht es eigentlich aus mit dem elektronischen Mitarbeiterausweis oder mit den Online-Girokonten etc.? Also wir kommen auf immer mehr, viel mehr elektronische Berechtigungen und da ist der simple Grundgedanke einfach nur auch eine weitere Notrufnummer für zu schaffen. Das heißt, ich habe ein Problem, irgendwas ist mir abhanden gekommen oder ich habe nur das Gefühl, mir könnte irgendwas da passieren. Da ruft man einfach in diesem Fall jetzt hier die 114 an und sagt, verbinde mich irgendwie mit der zuständigen Stelle, löse mein Problem. Das ist der Grundgedanke und den möchte ich ganz kurz nur vertiefen, nämlich ganz links ist also das Fragezeichen, da ist mein Problem. Ich rufe bei dieser Sperrvermittlung an, beispielsweise mit der Telefonnummer 114 und da kann ich halt einfach sagen, mein Name ist Michael Denk, meine Kreditkarte von Visa ist weg, ich habe aber nicht die richtige Visa-Sperrnummer im Kopf, wie auch immer, helft mir. Und die können auf viel mehr Daten zurückgreifen, um den richtigen Prozessor von mir rauszufinden und können mich mit ihm verbinden, durchstellen. Das ist so der Grundgedanke einfach. Das ist egal, was für ein Problem ich habe oder wie viele Karten in meinem Portemonnaie waren, die sollen mir einfach hinterher weiterhelfen. Was macht das Ganze? Was für einen Sinn hat das? Wir sind mal davon ausgegangen, dass die Sperrvermittlung eine Vertrauensgrundlage in mich bildet. Eine Vertrauensgrundlage in die elektronischen Medien. Und wenn mehr Vertrauen in diese elektronischen Medien besteht, dann gehen wir eigentlich davon auch aus, dass sie vermehrt eingesetzt werden. Und daraufhin kommt eventuell ein Erfolg der neuen Technologien zustande. Hier haben wir mal nur einen Ausschnitt an verschiedenen Sperrnummern, die es zurzeit in Deutschland gibt. Allein jetzt nur für bargeldlose Zahlungsmittel. Dieser Begriff kommt von der Bundesbank. Also auf Freideutsch übersetzt für EC und Kreditkarten. So, wenn ich jetzt also irgendwo, ich habe jetzt eine American Express Card in Gold, jetzt muss ich aber wissen, dass der neben mir vielleicht auch eine American Express, aber grün hat, eine andere Telefonnummer zum Sperren braucht. Oder ich habe eine Eurocard, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen mehr hinterher, weil also beispielsweise VW gibt eine eigene raus oder der FC Bayern und so weiter und alle haben wieder verschiedene Sperrnummern, das heißt also ihr untereinander, man kann sich eigentlich gar nicht richtig weiterhelfen. Das ist ein echtes Problem. Wir haben das also auch mal weiter versucht zu verfolgen. Wie sieht es eigentlich bei den Mobilfunkgesellschaften aus, bei den Handyprovidern? Da ist das also ähnlich. Das heißt, wer jetzt ein D2-Handy verliert, der ruft nicht bei D2 an, sondern er muss da anrufen, mit dem er seinen Vertrag gemacht hat. Und von diesen Providern gibt es natürlich jede Menge, Netzbetreiber nur wenige, aber die Reihe geht eigentlich so weiter mit den Krankenkassenkarten oder irgendwelche Sperrnummern für den Handel, wenn ich irgendwie an Tankstellenkarten bezahlen will. Also alleine eine Tankkarte, wenn ich so eine besitze, die ist auch irgendwie mit der PIN-Nummer geschützt. Wenn die weg ist, ich muss mich da auch irgendwo gegen schützen. Und alle verfügen über verschiedene Sperrnummern. Hier kommt eine Frage. Ich wurde eben darauf aufmerksam gemacht, wir wollten immer auf das Mikrofon warten.
Braucht man die denn eigentlich wirklich? Also ich meine, wenn ich bei Visa anrufe und aber oder bei D2, aber ich habe einen Kartenvertrag mit irgendeinem Billig-Telco, eben über D2, über den Netzbetreiber, ich meine, können die anhand meiner Telefonnummer nicht rausfinden, was für eine Karte das ist und was sie sperren müssen? Also brauche ich die wirklich, diese verschiedenen Telefonnummern? Kann mir Visa nicht bei einer Gold und bei einer Grün und bei einer Schwarz und bei einer Sonstwie-Karte genauso helfen?
Ja, das ist eine gute Frage, das musst du auch ein bisschen verstehen. Das wie folgt, bei den Mobilfunkgesellschaften als erstes die Antwort und dann antworte ich auf die Kreditkarten. Die Mobilfunkgesellschaften unterteilen sich grundsätzlich in den Netzbetreibern und in den Providern. Die Mobilfunkgesellschaften, da kann ich direkt anrufen, tatsächlich. Die können es auch über meine Rufnummer rausfinden. Das ist der Mehrwert oder der Vorteil, wenn ich tatsächlich bei D1, D2, E-Plus oder ähnliches mein Telefon habe. Wenn ich jetzt aber bei irgendeinem günstigen Anbieter bin, sei es jetzt Super24 oder wie sie alle heißen, die finanzieren sich darüber hinterher wieder zurück. Das heißt, eine Sperrung wird nicht über den Netzbetreiber abgewickelt, sondern über den Provider selbst. So setzt sich also auch der Grundpreis, der monatliche Grundpreis im Endeffekt mit zusammen. Was zur Folge hat, dass ich zum Beispiel bei D1, glaube ich, kostenlos anrufen kann, ganz normal, und bei irgend so einem Billigprovider, der mir monatlich für 10 Mark mein Handy zur Verfügung stellt, muss ich dann schon eine 085-5-Nummer anrufen. Und wir haben mal untersucht, wie teuer sind denn eigentlich so Sperrungen im Endeffekt hinter, bis ich eine neue Karte habe. Da geht es also bei den Billigprovidern bis zu 80 Mark muss ich dafür bezahlen, bis ich wieder telefonieren kann. Das ist eine Mischkalkulation. Da heißt es also, bei den einen ist die neue SIM-Card so teuer, bei dem anderen sind die Zustellkosten teurer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Netzbetreiber können es rausfinden, machen es aber nicht. Weil, das ist ja, dann würden sie sich ja sozusagen selbst ins Knie schießen und sagen, also sie sind zwar bei jemand anders, aber wir helfen ihnen da. Bei den Kreditkartengesellschaften ist es so, dass am Beispiel Visa gibt die Karten raus sozusagen über die Banken oder die Emittenten, so spricht man davon. Selbst aber macht es nicht die Sperrung persönlich. Also, wenn ich jetzt eine Visa-Card von IKEA habe, dann muss ich bei IKEA sperren. Es sei denn, IKEA hat gesagt, damit möchte ich nichts zu tun haben, mein Job ist es, Möbel zu verkaufen. Visa macht das selbst. Dann wäre es so ein Ausnahmefall. Aber in der Regel muss ich immer da anrufen oder die Sperrdienstleistung in Anspruch nehmen, von dem ich die Karte erhalten habe. Nun hat Visa aber trotzdem noch eine internationale Nummer, die sperrt tatsächlich alles. Und wenn wir das richtig recherchiert haben, läuft das nämlich wie folgt ab. Ich rufe irgendwie eine 0800-Nummer an, lande dann irgendwo in Amerika. Dort als erstes muss ich mich dann meiner Sprache lang nach identifizieren. Wenn ich dann also an Punkt 7 verstanden habe, hier kann ich in Deutsch sperren, dann ist da also eine nette Kollegin war da in diesem Fall und hat dann nach meiner Kreditkartennummer gefragt. Und der Prozess geht dann weiter, hinterher per Fax wird das dann wieder nach Deutschland geschickt, weil die können hinterher über der Nummer identifizieren, wo ist denn eigentlich jetzt der richtige Prozessor, das ist die Fachsprache, also wer kann die Karte wirklich sperren. Das dauert einfach auch ein bisschen lange, beziehungsweise ist also irrsinnig umständlich über Amerika, das Ding hier sperren zu lassen. Weil das ist aber nur die Backup-Lösung. Die Originallösung ist ja so, ich kriege von irgendjemandem eine Karte und der gibt mir gleich eine Nummer, die ich anrufen kann. Aber sie ist halt eben, wie wir eben gesehen haben, so höllisch verschieden. Wir haben nur gesagt, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ist es jetzt eine Situation, mit der wir uns abgeben? Wird das weniger oder nicht? Das Bauchgefühl hat natürlich gesagt, es wird immer mehr. Es werden immer mehr Karten, logisch. Infineon hat uns dabei auch geholfen und die haben uns mal so einen Chart zur Verfügung gestellt, was ihr gerade seht. Grundsätzlich heißt es einfach, sie werden immer mehr Chipcards verkaufen. Daraus haben wir einfach mal abgeleitet oder begründet, jawohl, es werden auch immer mehr elektronische Berechtigungen. Das heißt, der Bedarf an einer einheitlichen Nummer wird auch immer größer werden. Falsche Richtung. Wenn wir jetzt anfangen, mal ein bisschen zu systematisieren, zu clustern, dann stellen wir also fest, es gibt hauptsächlich drei Branchen, die davon betroffen sind. Das sind die Telcos, die Mobilfunkgesellschaften, das sind die Banken mit ihren EC-Karten und das sind die Kreditkarten, das Kreditkartengewerbe. Das sind die drei Hauptplayer, die heute schon solche Sperrnummern draußen haben. die mit diesem Problem eigentlich zu kämpfen haben. Hinzu kommen würden noch Kundenkarten, beispielsweise von Payback oder TUI oder die Harley-Davidson-Karte. Das ist übrigens eine mit der besten. Wenn die Karte weg ist, dann stellen die mir auch gleich einen Anwalt zur Verfügung, weil sie davon auch ausgehen, dass ich vielleicht mal ins Gefängnis komme, und der wird dann auch mich in meiner Landessprache vertreten. Also die Harley-Davidson-Karte, die hat ganz tolle Angebote. Es lohnt sich, die mal anzugucken. Es geht sogar so weit, dass die sagen, in diesem Versicherungspaket, da ist nicht die 17. Reise Rücktrittsversicherung drin oder irgendwas ähnliches, sondern falls ich ins Gefängnis komme, zahlen die mir die offene Rechnung damit noch, die ich damit bezahlt habe. Also jedem steht es frei, diese Kreditkarte selbst zu konfigurieren, zu gestalten. So, hinzu kommt später noch der Handel. Nämlich, wenn Sie auch irgendwelche Kundenkarten oder anbieten oder übers Internet irgendwie mit PIN und TAN operieren. Wir sind in der Diskussion mit dem Staat, nämlich die neuen Personalausweise. Ist es nicht vielleicht sinnvoller, dass ich meinen Personalausweis auch sperren lassen kann? Ist da nicht vielleicht viel mehr mitgeholfen, als irgendwie einen biometrischen Fingerabdruck draufzulegen? Oder der Mitarbeiterausweis wurde also auch häufig genannt, dass ich bitte schön für Großkonzerne den Mitarbeiterausweis darüber mitsperren lassen kann. Die Europäische Kommission hat das eigentlich auch schon erkannt. Das ist also jetzt nichts Neues. Die Europäische Kommission hat im Titel ja zur Vorbeugung von Betrug und Fälschung in Zusammenhang mit bargeldlosen Zahlungsmitteln einen Aktionsplan veröffentlicht. Ich erinnere nochmal, dieser Aktionsplan ist nur für diese Telefonnummern, Sperrnummern für bargeldlose Zahlungsmittel. Deswegen nochmal diese Liste hier. Genauer heißt es da irgendwo auf Seite 9, der Verbraucher soll einfach seinen Verlust von seinen bargeldlosen Zahlungsmitteln über ein und derselben Telefonnummer bekannt geben können. Unser Schritt ist einfach noch ein bisschen weiter. Warum bitteschön, wenn ich jetzt nicht schon sowieso alles Mögliche ändern muss in der Wirtschaft, warum kann ich nicht noch mein Handy mitsperren lassen und, was wir also eben mal so vorgestellt haben. Also wir wollen versuchen jetzt diese Forderung der EU irgendwie mit einzufangen und sagen, also das wird ja eh irgendwann gemacht, dann bitteschön, lass uns das vernünftig erweitern. Mit diesen Unternehmen habe ich gesprochen. Und die haben eigentlich alle Interesse signalisiert. Interesse heißt insofern, dass sie sagen, das ist eine sinnvolle Idee, eine tolle Angelegenheit, wir wollen mal sehen, ob wir das realisieren können. Das ist am Beispiel Siemens. Siemens hat also auch ganz tolle Mitarbeiter mit zur Verfügung gestellt, die einfach mal mit ihrem Know-how mit drauf gucken können, weil sie halt auch ihr Unternehmen kennen und so weiter. Weil ich als ganz normaler Bankangestellter irgendwo da überhaupt nicht den Einblick habe. Es geht also weiter über die GZS, Gesellschaft für Zahlungssysteme. Die bringen beispielsweise ganz viele Kreditkarten raus für Visa und Eurocard. Die Deutsche Bank, Dresdner Bank, IBM, die Telekom hat da Interesse signalisiert. Was heißt jetzt aber Interesse, wenn ich davon spreche? Es ist noch so, dass wir auf dieser Diskussionsebene, wo wir jetzt sind, mal versuchen, diese Rahmenbedingungen abzustecken. Und diese Rahmenbedingungen möchte ich mit euch gleich, wenn es geht, auch noch ein bisschen durchdiskutieren, wo ihr noch Ansatzpunkte seht, wo vielleicht eine Schwachstelle ist. Wir alle sind der Auffassung, dass die Idee so gut sein muss, dass sie auch jeglichen Kritikern standhält. Damit seid ihr nicht die Kritiker, sondern ihr seid eigentlich die Leute, die mal mit einem kritischen Auge drauf gucken sollten. Die Rahmenbedingungen, von denen ich eben sprach, die wir mal so eingesammelt haben, sind hier mal aufgeführt. Die blau gekennzeichneten, das sind die, die sich eigentlich widersprechen. Jeder sagt, es sollte eine eingängige, einfache Telefonnummer sein. Das nützt nichts, wenn ich wieder mit einer 0800er irgendwas 123498 ankomme, weil das kann sich keiner merken, das ist der Charme vorbei. Das bringt nichts. Die menschliche Betreuung, wenn ich also anrufe, sollen keine Automaten da sein, keine Sprachcomputer, die mich dann erstmal tausend Sachen irgendwie abfragen und ich dann völlig verzweifelt auflege und sage, dann gehe ich doch wieder morgen hin zu meiner Bank und erkläre das dem Mitarbeiter persönlich. Hier sind aber zwei Sichtweisen. Also einmal die sagen, wir müssen Menschen hinsetzen ins Callcenter, die den Hilfesuchenden auch in der Notsituation wirklich verstehen, mit auffangen können, betreuen können. Und es gibt aber auch die sagen, das kann man alles gar nicht bezahlen. Wie soll das finanziert werden? Und viele sind ja eigentlich auch schon so technisch versiert, dass die vielleicht lieber sich mit einem Sprachcomputer unterhalten oder eben durchgehen, als groß irgendwie sich zu rechtfertigen, warum man das nun vielleicht doch selber wüsste alles. Ja, ich gehe nochmal weiter durch die Punkte, und zwar, wenn man das jetzt in irgendeiner Form zusammenführt, es geht ja eigentlich nur um eine dieselbe Telefonnummer. die kurze Charmante. Sagen aber viele, bitteschön, wenn ich von der, ich sag mal, von Eurocard meine Daten irgendwie zur Verfügung stelle, soll nicht Visa mit drauf gucken können und hinter meine Kunden anzugraben. Also man muss es irgendwie noch versuchen, es muss irgendwie getrennt werden. Also andere sagen, das sind so die Calls in der Leiter, mit denen ich darüber gesprochen habe. Also bitteschön, ich mache meinen Job gut. Hat sich irgendjemand mal beschwert, dass er sein Medium nicht sperren konnte? Also bitteschön, die bestehenden Kapazitäten belassen. Das ist also auch eine Forderung, dass er sagt, also ich will nicht die Mitarbeiter abbauen irgendwo, um wieder an anderer Stelle welche aufzubauen. Diese Leute verlieren mich an Einfluss auf ihr Callcenter, an Macht, an Prestige. Falls es denn doch zu so einer einheitlichen Nummer kommen sollte, sollte zumindest die Eigenständigkeit des bestehenden Callcenters bestehen bleiben. Das heißt, im Klartext mal als Beispiel, wenn jetzt die Dresdner Bank sagt, wir machen da mit, wir verzichten auf unsere Frankfurter Irgendwas-Nummer, wo unsere Kunden bisher sperren konnten, dann soll aber bitteschön das Callcenter eigenständig bleiben, was ich selbst in der Dresdner Bank habe. Es soll jetzt nicht irgendwo weisungsgebunden sein, dieser 114. Andere Unternehmen gehen eigentlich viel weiter, dass die gesagt haben, wir wollen es eigentlich gar nicht selber sperren, weil der Hintergedanke ist der, vielleicht könnte man das Prinzip des Notarztwagens übernehmen. Das heißt, wenn ich jetzt heute über die Kreuzung gehe, werde da irgendwie angefahren, dann rufe ich sofort die 112 an, mein Notarzt nimmt an Ort und Stelle die Erstversorgung vor, mir wird geholfen und die bringen mich dahinter ins Krankenhaus. Wenn ich dann hinterher ein Problem habe, nämlich ich brauche noch ein Rezept oder eine Krankenschreibung oder ähnliches, selbstverständlich, dass ich nicht wie die 112 anrufe, sondern in meinem zuständigen Krankenhaus. Diese Logik versuchen wir momentan einfach mal zu übernehmen auf diese elektronische Welt. Das heißt, wir wollen unter diesen ganzen Rahmenbedingungen das irgendwie so zustande kriegen, dass ich tatsächlich in meinem Notfall für die Erstversorgung die 114 anrufe. Ich dann sagen kann, mein Name ist Michael Denk, ich habe jetzt hier was zu sperren, helft mir. Und dann wird es entweder direkt vor Ort gesperrt, dass die selber machen können, oder sie geben es raus irgendwo, wo beispielsweise zur Dresdner Bank oder zur Telekom, wo es gemacht werden soll. Wenn ich jetzt aber hinterher zum Beispiel eine Ersatzkarte brauche oder Notfallbargeld oder ich habe sie wiedergefunden, dann bitte schön nicht wieder diese 114 anrufen, sondern meine zuständige Produktbetreuung. Dann kam die Forderung, das Ganze soll von nicht viel mehr kosten. Ja, und dass diese EU-Forderung zur Vereinheitlichung von Sperrnummern gleichzeitig miterfüllt wird, dass wir die eigentlich noch ein bisschen weiter ausarbeiten. Wenn wir so eine Sperrvermittlung jetzt anfangen aufzubauen, dann soll sie bitte schön für Nachzügler, die einfach ein bisschen länger brauchen oder sich der Sache am Anfang noch nicht trauen, einfach offen ist für weitere Partner. Also dass es kein Closed Shop ist, sondern einfach ja so ein Open-Source-Gedanke, also von der Entwicklung her und auch hinterher noch mit draufspringen zu können, ohne irgendwie den Anschluss mal verpasst zu haben. Weiterhin sollte aber diese Notrufnummer keine neue Behörde entstehen, also nicht eine Regulierungsbehörde 2, die dann noch irgendwelche Verfahren wieder entwickelt und, weil das ist einfach viel zu langsam, da kann man einfach auch nicht schnell genug auf den Markt irgendwie reagieren, was wir brauchen. Nämlich auch vielleicht irgendwie Fehler, die wir begangen haben, wieder zu korrigieren. Dann kam weiterhin auch der Vorschlag, dass es kein Wettbewerb entstehen soll. Also wenn man jetzt eine 114 baut, nicht, dass jetzt irgendwer anders sagt, also mit euch mag ich nicht mehr zusammen das aufbauen, ich baue hinterher mit anderen Freunden irgendwo die 117, 118 und dann kommen hier so Werbesprüche raus, rufen sie bei der 118 an, weil die sperrt schneller als die 114. Da ist nicht der Ursprungsgedanke, wir wollen dem Verbraucher, dem Bürger helfen, mich mit getan. Wo muss ich denn wieder anrufen? Es entsteht wieder eine Vielfalt. Und die Logik daraus ist nämlich der 13. Punkt. Wenn man schon tatsächlich nur irgendetwas Art Monopolistisches bauen will, aber trotzdem soll es noch offen sein für alle, dann muss diese Kiste verdammt gut kontrolliert werden. Es soll nämlich auch Missbrauch ausgeschlossen werden. Auf der einen Seite, dass nämlich dieser eine kein Missbrauch betreiben kann mit diesen Kundendaten oder irgendwelche Preise erheben kann, wie es ihm einfach beliebt. Und es darf aber jetzt keine kriminelle Vereinigung irgendwie zutage kommen und sagen, okay, wir machen jetzt die 116 auf und klauen EC-Karten und rufen hinterher an und sagen, wir haben Ihre Karte gefunden, nennen Sie mir Ihre PIN-Nummer, damit wir wissen, ob Sie es wirklich sind. Also einfach, wir müssen auch irgendwo versuchen, Missbrauch wieder auszuschließen. Das sind einfach mal so die genannten Rahmenbedingungen und wir haben also im Laufe der Diskussion festgestellt, dass wir die wirklich als dynamisch betrachten sollten. Also je mehr Leute damit mit drüber nachdenken, dann kommt mal wieder eine Rahmenbedingung dazu oder es könnte auch wieder eine wegfallen. Also wir sagen nicht, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss. Aus den Rahmenbedingungen möchte ich jetzt mal so skizzieren, was etwa die Lösung sein könnte. Und jetzt kommen wir, glaube ich, ans Eingemachte, wo ich auch mal bitte um Feedback von euch bitte. Nämlich, kann es sein, dass wir eine Betreibergesellschaft gründen, also irgendeine GmbH oder EV oder AG, also welche Rechtsform auch immer, das ist mir wirklich egal. Aber wo der Anrufer, der nämlich dieses Fragezeichen da so symbolisiert, anruft und entweder direkt mit dem Agenten spricht oder mit so einem Sprachcomputer, wie auch immer, und dann sagen kann, ich habe mein Problem, bitte sperren mir jetzt Folgendes. Und nun ist die Sache so, die Rahmenbedingungen teilen sich jetzt in drei Punkte auf. Die einen sagen, ich möchte nicht selber sperren. Ich nehme dieses Notarztwagenprinzip, nicht jedes Krankenhaus hat einen eigenen Notarztwagen, sondern irgendwie die Stadt hat einen, irgendwie die Gemeinde. Also, man gibt das raus, nur die Sperrdaten, also die ich brauche, beispielsweise, wenn ich jetzt bei der Sparkasse Berlin wäre, dass jetzt dieses 114, dieses Callcenter nachgucken kann, also Michael Denk, Sparkasse Berlin, das weiß er noch, was fehlt ihm noch, was brauche ich, um den tatsächlich sperren zu können. Also das heißt, diese 114 müsste in diesem Fall irgendwie remote-mäßig auch, oder wie auch immer, technisch haben wir es noch nicht lösen wollen, auch an diesen Datensatz rankommen, um diese Karte zu sperren zu können. Da kommt Kopfschütteln. Ich habe es damals vor 2 Jahren mit Wau Holland diskutiert und er sagt auch, pass auf, dass das nicht irgendwie eine zentralistische Bude wird. Das wollen wir nicht, aber wir wollen irgendwo was Sinnvolles machen. Deswegen denke ich, müssen wir vielleicht darüber nochmal nachdenken. Wie kann man das gut machen? Wie kann man auch das gegen Missbrauch, also nämlich Missbrauch in der Form, dass sich jetzt irgendeiner als den Denk ausgibt, nur weil ich den irgendwann mal geärgert habe und dann einfach meine ganzen Karten sperrt. Das soll also nicht einfacher werden, als heute es schon ist, aber es soll trotzdem noch irgendwo so einfach sein, dass auch ich, wenn ich wirklich in Not bin, mir das sperren lassen kann. Eine Frage aus der letzten Reihe. Entschuldigung, eben aufs Mikro bitte warten.
Nur ganz grundsätzlich, das, was jetzt hier diskutiert wird, ist nur für Deutschland, also ist europaweit nicht angedacht.
Also diese Sperrnummer soll jetzt erstmal rein für Deutschland sein, die jetzt angedacht ist, das nur eine...
Ja. Also es sind also ganz normale Menschen, die darüber diskutieren und wir haben folgende Logik versucht aufzubringen. Dass es ein Riesenprojekt ist, das kann vielleicht noch ein paar Jahre dauern. Wir wollen anfangen mit den 3 hauptbetroffenen Branchen, die ich am Anfang so ein bisschen rausgearbeitet habe, nämlich die Handyprovider, die Banken und das Kreditkartengewerbe. Erstmal versuchen, kriegt man die untereinander, unter einen Hut. Also ich habe gehört, dass die Handybetreiber ganz schön verstritten sind untereinander. Also die Banken, die reden miteinander, das ist nicht das Problem. Aber wir wollen also versuchen, erstmal diese 3 zusammen zueinander zu kriegen, das ist schon schwer genug. Wenn wir da irgendwo eine Lösung haben, dass wir das dann hinter ausrollen auf andere Bereiche, also auf den Handel, auf die Mitarbeiterausweise oder Krankenkassenkarten oder ähnliches. Aber erstmal versuchen, so einen ganz kleinen Kern zu bauen, zu kriegen. Und da ist es natürlich die Logik weitergetragen, erstmal nur Deutschland. Wir wollen den internationalen Charakter mit berücksichtigen, vornehmlich erstmal in dieser Nummer. Also ich sage jetzt mal 114, das ist der Arbeitstitel, weil wenn ich jetzt auf Mallorca bin und sage, jetzt ist mein Portemonnaie gerade weg, meine deutsche EC-Karte, ja verdammt, die 114, dann bin ich in irgendeinem Restaurant oder wie auch immer in Mallorca. Was ist jetzt das Vernünftigste? Und was wir gerade am logischsten, am sinnvollsten halten, ist, wenn wir da gleich eine international fähige Nummer einbauen.
Ja, genau, das war die Frage. Also wenn es auch nur für Deutschland ist, aber dass ich aus dem Ausland anrufen kann und kann sagen, sie ist jetzt in Spanien weggekommen. Dann wähle ich eben die 0049 114 vor und kann ja meine, ich kann sie ja eh nur in Deutschland sperren.
Ja, okay. Wir haben einen Gedankengang noch weiter gehabt, nämlich, dass wir sagen, um das den Bürger so einfach wie möglich zu halten, machen wir es doch genauso wie die Vorwahl von Großstädten oder von den Städten. Also ich will jetzt hier in Berlin anrufen vom Ausland aus, dann wähle ich 0049 und lasse die 0 wegfallen von der Berliner Nummer.
Ja.
So, und dass wir also quasi eine Notrufnummer nehmen, die kurz, charmant und einprägsam ist, aber die auch eine 0 vorwegführt. Beispielhaft 0300. Also wenn ich jetzt im Ausland bin, dann kann ich, wenn ich zu Hause anrufe, die 0 fallen lassen und dann komme ich dann auch in Deutschland an dem Sperrzentrum sofort. Oder wenn das mich tatsächlich international übernommen wird, dieser Gedanke, Können die anderen Länder das genauso mit ihren Städten auch machen? Bitte?
Für die ganze Geschichte gibt es doch schon diese 00800er-Geschichten, was die Amerikaner eingeführt haben. Weltweit kostenlose Rufnummern, die von allen Providern übertragen werden. Das ist doch genau der richtige Ansatz für sowas, oder?
Ja. Ich kann einfach nur mal unseren Gedankengang dagegen halten, als wir über diese Nummer diskutiert haben. Wenn wir jetzt diese 0800er-Nummer nehmen oder 00800, dann würden alle Menschen auf dieser Welt in Deutschland anrufen. Und dann muss ich die von Deutschland aus wieder zurückverteilen auf die restlichen Welt.
Das Ganze kann man routingstechnisch mit Hilfe von der Auswertung über IN-Sender deklarieren. Man guckt einfach, was der A-Teilnehmer ist und dementsprechend routet man zum nächstgelegenen Callcenter.
Ja,
okay. Die Lufthansa betreibt das zum Beispiel mit weltweit 5 oder 6 Callcentern.
Okay, also ich bin definitiv kein Techniker, das möchte ich mir auch nicht anlassen. Ich nehme das mal mit auf, versuche aber nochmal einen anderen Gedanken mitzuspielen, und zwar, dass die Nummer dann zu lang werden könnte. Mit 00800 und so weiter. Wir sind also in Kontakt mit dem Präsidenten der Regulierungsbehörde. Der hat also gesagt, grundsätzlich ist eine 114 als solche Nummer möglich, wenn wir den politischen Rahmen dafür bilden. Also das heißt, man muss dann irgendwie über die Politik da reingehen, oder wenn es der politische Wille ist, so war seine Wortwahl. Es war aber noch eine Bitte dabei, nämlich, dass innerhalb von Europa alle auf die 112 migrieren werden zukünftig. Das heißt also, die anderen Nationen, die mit 3x die 5, 3x die 9 oder 14 oder wie auch immer agieren, die werden in Europa einheitlich die 112 nehmen. Die 110 wird fallen gelassen. Die wird es nicht mehr geben, weil ein Bürger in einer Notsituation weiß, beim besten Willen nicht, mein Haus brennt, jetzt muss ich erstmal nachschlagen, in der Definition muss ich 110 oder 112 anrufen. Deswegen war die Bitte, es kommt sowieso eine Änderung in diesem Notrufnummernraum. Die Regulierungsbehörde denkt immer in den Anzahlen der Ziffern, also in dem dreistelligen Raum. Und wir sollen nicht die Bürger jetzt noch verunsichern, indem wir eine neue Notrufnummer schaffen. Weil wenn jetzt irgendwie eine alte Dame da ist und sagt, ich brauche jetzt einen Notarzt für meinen Mann, der einen Herzinfarkt hat, muss ich jetzt die 114 anrufen, das war die neue Nummer oder war das jetzt die? Und das wollen wir einfach auch nicht so rein in diese dreistellige Ecke. Und es kommt uns entgegen, wenn wir nämlich eine Nummer wählen, die noch eine Null vorwegführt, um diesen internationalen Gedanken auszuspielen.
Zu dem zurückzukommen der Internationalisierung, ist es nicht vielleicht sogar bei so einer Nummer erwünscht, nur in Deutschland rauszukommen, wenn man die anruft? Also wenn ich jetzt in Frankreich bin und einen Notarzt brauche, will ich natürlich nur in Deutschland rauskommen und dann einen deutschen Notarzt haben. Aber wenn ich in Frankreich bin, dort wird mir meine deutsche Kreditkarte geklaut, dann will ich natürlich schon in Deutschland rauskommen, damit die Deutschen meine Kreditkarte sperren können.
Ja, also nur ganz kurz, ich versuche das wieder zu holen, was ich verstanden habe. Wenn du in Frankreich bist und willst in Frankreich deine deutsche Kreditkarte sperren, dann möchtest du in Deutschland rauskommen.
Genau,
das wollen wir auch.
Ja, eben, aber darum ist es ja vielleicht eher erwünscht, dass die Nummer nicht in Europa weit gleich ist, sondern dass ich dann von Frankreich aus eben zum Beispiel 049114 wähle oder sowas.
Ja, genau. Ja, das wollen wir auch. Schon da muss ich mich irgendwie missverständlich ausgedrückt haben.
So, weil das jetzt vorhin gerade gefragt wurde, ob das dann europaweit generell die 114 nur gewählt werden muss.
Oder ich soll. Ich denke, wir sind bei der Nummerndiskussion noch nicht mal richtig am Anfang. Die 114 war einfach nur eine Logik von mir, irgendwann analog zu den 110, 112, 114. Ob das nun jetzt wirklich die 114 wird, weil das war einfach nur mal ein Arbeitstitel, eine Arbeitsnummer. Oder ob wir nun tatsächlich eine 00800 nehmen, was du vorgeschlagen hattest. Dann sind wir also für alle guten Sachen immer offen. Und wenn das auch noch einprägsam ist, ist es umso besser, dann nehmen wir die Nummer.
Ja, nochmal zu der Geschichte mit diesen in Deutschland sperren lassen. Also ich kenne das jetzt dadurch, dass die telefoniere mit verschiedenen Sachen. Es gibt Callcenter, die haben dann ein Sprachmenü am Anfang, die fragen, ob man Englisch, Deutsch oder Französisch sprechen will und kriegt dann entsprechend einen Agenten hingesetzt, der das entsprechend die Sprache beherrscht und dem kann man das dann sagen. Und da ist es ja egal, ob man jetzt in Frankreich ist oder in Deutschland. Da klärt das ja trotzdem ab, egal wo man sitzt. Und da kann meinetwegen in Südafrika sitzen. Während ich in Frankreich stehe und einen Notarzt für Frankreich haben will und gleichzeitig meine EC-Karte in Russland sparen will.
Mhm.
Solange der dann Deutsch spricht, für mich als User ist ja dann uninteressant.
Ja, okay. Also ich nehme nochmal auf, dass wir über die Nummer selbst nochmal intensiver nachdenken Und ich würde mich freuen, wenn wir euch da irgendwie mit einbeziehen können. Wenn wir es auf irgendeine Plattform schaffen, um das zu machen, was wirklich sinnvoll ist. Du hattest vorhin den Kopf geschüttelt und das heißt, das Mikrofon jetzt.
Was? Ja, also mir wäre das auch sehr wichtig, dass wir, wenn wir dann so eine internationale Lösung da irgendwie aufbauen, dass wir dann eine Nummer wählen, die für den Anrufer auch kostenneutral ist. Denn wenn ich irgendwie mein Mobiltelefon verloren habe und irgendwo und mein Portemonnaie mit meinen ganzen Karten und mit meinem ganzen Kleingeld oder irgendwo in der Pampa an der Telefonzelle stehe in Südfrankreich, dann möchte ich eigentlich auch ganz gerne meine Karten mal schnell sperren können, ohne noch Geld rauszusuchen, um einen Anruf nach Deutschland zu führen, der nicht gerade billig sein wird.
Ja, ja, gebe ich dir recht. Zu den Kosten habe ich gleich nochmal einen Punkt. Ich ziehe ihn jetzt aber einfach mal vor. Wir sind uns in diesem ganzen Vorhaben bei den gesamten Kosten überhaupt noch nicht einig. Was kann sowas überhaupt kosten? Wie kann man die Kosten verteilen? Was kostet überhaupt das Routing und so weiter? Da sind also so Unternehmen mit drin wie Siemens oder Alcatel, die wirklich was von der Telefonie verstehen. Und die sagen also, und die intelligenten Netze sind wie folgt und da braucht man nicht mehr irgendwie drei Leitungen, sondern nur noch eine, wie auch immer. Wir sind einfach noch nicht so weit, über Kosten zu diskutieren. Deswegen sind wir relativ früh einfach mal rausgegangen und sagen, wir wollen darüber mal sehen, wo sind noch Probleme. Also wie gesagt, Kostenverteilung ist noch ein ganz großes Fragezeichen. Und nicht nur die Verteilung, sondern auch, was kostet es überhaupt. Weil davon machen es nämlich auch die Unternehmen abhängig, ob sie das mitrealisieren oder nicht.
Wie sieht denn das Ganze aus mit dieser Erstbestandsaufnahme der ganzen Kundendaten? Also jetzt von mir als Kunde, würde das zum Beispiel über das Internet möglich sein, dass dann über ein Art Formular ich dann bestimmte Sachen eingeben kann, die dann gesagt, meinetwegen hier Karten sperren und so und dann erste Karte, zweite Karte und da steht das anonym drin, das Wichtigste, oder wie sieht das Ganze dann aus? Mhm,
okay. Also ich hatte damals, wie gesagt, mit Wau mal drüber gesprochen und da haben wir genau diesen Ansatz gesagt, das wollen wir nicht haben. Also keine zentrale Datenhaltung. Wenn ich jetzt also einmal nur den Zugang rausgefunden habe zu einer Person, also nur mal zu Herbert Feuerstein, wenn ich jetzt irgendwie durch Zufall sein Universalpasswort gefunden habe, dass der dahinter, also der Reihe nach blank ist hinterher. Das haben wir gesagt, das kann nicht das Ziel sein, weil das ist nämlich kein Sinn. Wenn, dann muss es schwieriger gemacht werden, sondern nicht, wenn man jetzt tatsächlich diese 114 einmal anruft und reinkommt, dass man sich dann immer wieder neu irgendwo identifizieren muss. Und wir müssen aber auch sehen, die Unternehmen haben ganz verschiedene Eintrittsbarrieren. Also eine EC und eine Kreditkarte kann man sperren, ohne irgendetwas anzugeben. Wenn ich muss nur sagen, wo ich bin, Name und die zuständige Bank. Handys ist es unheimlich schwer. Und da kann man jetzt einfach nur noch raten, woran liegt denn das? Ist es so, dass mit einem geklauten Handy der meiste Umsatz gemacht wird? Oder ist es die Frage der Haftung? Warum muss ich, wenn ich ein Handy sperren will, die letzten 7 Ziffern meiner Vertragsnummer einfach wissen? Die habe ich niemals im Leben dabei. Also muss ich erstmal nach Hause fahren. Oder ist es in der Regel so, dass wenn der Handy geklaut wird, dass die Karte eh weggeschmissen wird, nur noch die Hardware benutzt wird? Also ich weiß es einfach nicht. Weil, wie gesagt, da sind wir noch relativ am Anfang und müssen das also alles ein bisschen mehr verstehen. Was ist wirklich die Motivation der einzelnen Unternehmen? Warum haben sie welche Hürden zum Sperren? Und wir haben auch noch nicht das Patientrezept.
Naja, das wird auch richtig schwierig werden, nehme ich an, weil desto mehr man wissen will von den Leuten, vor allem wenn man seinen Geldbeutel und so vergessen hat und oder verloren hat und einfach gar nichts mehr hat, keine Karte mehr und nicht mehr auf die letzten 7 Nummern oder sonst was gucken kann und auch wohlmöglich ganz weit weg von zu Hause, gerade im Urlaub oder so ist, ja. Dann darf man halt noch nicht so viel fragen. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine schöne Denial-of-Service-Attacke im sozialen Bereich. Irgendwie einfach mal dem bösen Nachbarn die Kreditkarte sperren lassen, bevor er oder nachdem er in Urlaub gefahren ist am besten. Und dann dazu noch sein Handy und dann hat er ganz schön viel Spaß im Urlaub,
der Gute. Also das ist ja Realität heute, da ändern wir ja gar nichts dran.
Also das funktioniert aber heute auch schon ganz, ganz einfach. Wie gesagt, also meinem Nachbarn auf der Fahrt in Urlaub die Kreditkarte von einem zum nächsten Tankstopp zu sperren, ist recht einfach. Und das wird immer ein großes Problem bleiben. Also da wird man immer das Problem zwischen irgendwie, was wollen wir eigentlich und was wollen wir eigentlich verhindern haben.
Ja.
Und das wird man so nicht ohne weiteres klären können.
Wir versuchen in dem Fall eigentlich daraus zu lernen, was haben wir heute schon in Deutschland für Fehler gemacht oder auch nicht. Eine ganz kurze Story, aus der ich eventuell eine Lösung ableite, nämlich Es gibt die Telefonseelsorge in Deutschland. Die ist kostenfrei anrufbar für jeden und sie ist 100% anonym. Diese D-Kanal-Kennung wird sofort rausgenommen, so wie die Nummer gewählt wird. Und nun gibt es ein ganz großes Problem, nämlich die ehrenamtlichen Sozialarbeiter oder die Betreuer an der Telefonseelsorge kündigen reihenweise. Warum? Was ist passiert? Man hat damals den Datenschutz so hochgehängt, hat gesagt, also alle die anrufen, sind 100% anonym. Das hat zum Nachteil, dass diese Nummer die größte Party-Gag schlechthin ist, wenn ich da irgendwie im angetrunkenen Zustand irgendwie mal Spaß haben will. Dann rufen nämlich irgendwie jugendliche Leute in der Regel immer an und imitieren dann, ich sag mal, den Physiklehrer, der in der und der Straße gerade vom Hochhaus springen will. Und diese Mitarbeiter in diesen Telefonseelsorgen sind verpflichtet, alle möglichen Mittel in Bewegung zu setzen, dass dieser scheinbare Physiklehrer nicht vom Hochhaus springt. Da ist ein Fehler im System. Und jetzt warum habe ich die Geschichte erzählt? Was könnte man daraus lernen? Ist es vielleicht möglich, einfach nur eine Frage, indem ich sage, alle, die 114 anrufen, die sind auf jeden Fall über den D-Kanal identifizierbar. Das heißt, wenn jemand anruft und sagt, ich bin hier gerade in München und ich sehe aber sofort irgendwie, der ruft aus Berlin an und sagt, mein Name ist übrigens Müller und ich möchte das alles sperren, dass ich denn da misstrauisch werden kann. Und dann könnte ich eventuell diese Hürde höher setzen. Ist es eine Möglichkeit, ja oder nein? Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Aber das sind genau die Punkte, die ich mal gerne mit euch diskutieren würde. Wenn das Mikrofon... Entschuldigung, ja.
Ich sehe bei der Authentifizierung noch folgendes Problem. Wenn wir hier in Richtung erstens gehen, also eine direkte Sperrung vornehmen durch eine Zentrale, dann wird irgendwann früher oder später der Wunsch aufkommen, dass man sozusagen eine Überkreuzauthentifizierung macht. Das heißt, ich habe zum Beispiel meine Handykarte verloren, weiß jetzt meine Kundenkennzahl oder meine Kundenpin oder was auch immer ich da gerade habe nicht, aber ich weiß zum Beispiel meine Kreditkartennummer und ich weiß irgendwie die letzten 5 Stellen von irgendeiner anderen Karte, die ich irgendwie noch dabei habe. Und dass man dann irgendwie sagt, ja, wunderbar, der hat so viele Daten, der weiß auch noch seine Sozialversicherungsnummer, so wie das in Amerika vielleicht, den sperren wir die Karte mal trotzdem, auch wenn er seine PIN nicht weiß. Und das wird wahrscheinlich irgendwie kommen, wenn wir so eine Zentrale haben. Und das wird auch dazu führen, dass es immer beliebter werden wird, möglichst sowas immer stärker zu zentralisieren. Und dann haben wir da auf einmal eine Zentrale, die plötzlich von einem Kunden so auf Knopfdruck quasi irgendwie mal alle Karten auflisten kann, was der so alles hat. Und ich sehe da irgendwie dann doch die Gefahr, dass wir da irgendwie Daten ansammeln, die wir eigentlich in der Form nicht zusammen haben möchten.
Ja. Ja, ich glaube, da muss man am Anfang genau den richtigen Schritt einleiten, dass es nicht passiert. Wir wollen es eigentlich auch gar nicht so, die wir da drunter sind, sondern wir wollen was haben, was pragmatisch ist und zwar genau den richtigen Punkt irgendwo trifft, nämlich dann, wenn ich Hilfe brauche, dass ich sie auch tatsächlich bekomme, diese Hilfe, und dass aber nicht der Missbrauch entstehen kann. Wenn man jetzt aber mit den Kreditkartengewerbe zum Beispiel und EC-Kartengewerbe über Missbrauch spricht, genau über diesen, den gibt es fast gar nicht. Die Handyprovider, die haben wohl mehr Probleme. Und vielleicht liegt es daran, dass Handys ein Jugendsegment sind, wo eher mal ein Spaß gemacht wird, als im älteren Bereich. Wenn es so ist, dann ist der sehr häufig beispielsweise eine EC- oder Kreditkartensperrung wird dann gemacht von der scheinbar betrogenen Ehefrau. Wenn der Mann mal wieder nicht nach Hause kommt und sagt, dann soll er zumindest nicht das leckere Essen bezahlen können, was er da ausgeben will oder so. Das ist zum Beispiel eine Motivation, aber da kann man ja gar nichts gegen machen, weil wenn so ein Insider aus diesem Kreis, der weiß natürlich alle möglichen PIN und Passwörter und wie auch immer oder kann sich als diese Person ausgeben. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, wenn ich meine EC-Karte sperren will, warum ich das über den Sprachcomputer machen muss, damit die Sprache aufgezeichnet wird. Dann wird nämlich hinterher im Streitfalle, wie auch immer, also nicht für Ehescheidungen wird das benutzt, aber im Streitfalle wird nämlich halt diese Tonbandaufzeichnung rausgenommen und sagt, also das ist die und die Stimme, darum kann man einen wieder identifizieren. Deswegen wird es nicht über das Tastenfeld gemacht. So, aber wir müssen aber halt eben sehen, was ist genau der richtige Punkt, den wir brauchen, um die Sperrung zu ermöglichen und aber auch Missbrauch auszuschließen. Hier vorne ist noch eine Wortmeldung, bitte.
Also eine einheitliche Sperrnummer wäre ganz gut, bloß dass wir alle Daten sammeln wie in Punkt 1, kommt für mich außer Frage, ehrlich gesagt, als Normalanwender, weil man ist ja auf Datenschutz bedacht und in Deutschland ist er ja noch relativ hoch, was sich ja leider ändert heutzutage. Und Punkt 2 oder Punkt 3 ginge. Aber zum 00800er Nummern, nicht alle Provider lassen die 00800er durch. Ich hatte das Problem mit Microsoft über E-Plus, geht nicht. Kriegst du keine Verbindung. Ja, also es müsste also eine Nummer sein, wo wirklich jeder Provider verpflichtet ist, die auch durchzuleiten. Hm?
Die Geschichte mit den 0800ern, das ist, der Provider ist verpflichtet, diese Nummern zuzustellen und das ist von der Regulierungsbehörde vorgeschrieben, sonst kriegt er seine Lizenz entzogen, wenn er das nicht macht. Also kann sie dich an DirectDB wenden, wenn das nicht geht.
Ganz kurz was dazu, das mag dir im konkreten Fall nicht helfen. Also ich habe bei einer regionalen Telco gearbeitet und ich weiß, dass da Kunden auch kommen und wollen 00800 anrufen und wir stellen erst fest, oh, das ist ja gar nicht bei uns im Routing programmiert. Ups, das wollen Kunden. Das ist richtig, aber das hilft dir im konkreten Fall nicht, wenn du idiotischerweise bei irgendeiner Telco gelandet bist, die das noch nicht hingekriegt haben. Und wir haben in Deutschland mittlerweile Dutzende von kleinen Telcos und auch großen. Das ist richtig, aber es wird nicht gemacht und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es notwendig ist, dass es eine Rufnummer wird, die den Status einer Notrufnummer erhält, wie zum Beispiel eine 114-Rufnummer. Und dann will ich noch dazu sagen, diese drei Punkte, die hier angeführt sind. Also ich kann mich für die ersten zwei Varianten nicht groß begeistern, weil die beide die Gefahr der Datenansammlung an sich darstellen. Und ich würde sagen, der erste Schritt, auch wenn das sicherlich die kleinste Lösung und jetzt nicht das Optimum ist für denjenigen, der anruft, aber die kleinste Lösung ist die dritte Variante, indem man einfach radikal sagt, okay, ich brauche mir nicht die ganzen 20 Rufnummern merken, die ich da mit den 20 verschiedenen Karten, die ich da mit mir rumtrage, habe. Ich merke mir nur die 114, wenn irgendwas ist. Mhm. Dann rufe ich dort an und sage, okay, ich habe hier die Karte von der und der Bank. Dann werde ich durchgestellt und diese Zentrale, dieses erste Callcenter, was hinter der 114 steht, hat überhaupt nichts mit dem eigentlichen Beziehung zur Bank oder zur Telco oder sonst wem zu tun. Das hält mir den ganzen Stress vom Hals. Ich habe natürlich das Problem, dass ich vielleicht 3-4 Mal hintereinander anrufen muss, wenn mir das ganze Portemonnaie geklaut worden ist. Mhm. Ich finde das aber für den Anfang eine wesentlich einfache und schneller zu realisierende Lösung, weil ich ganz stark bezweifle, dass sich so viele Unternehmen, auch wenn sie alle positiv dem gegenüberstehen, dass sich so viele Unternehmen bereit erklären werden, sich irgendwie in die Karten zu pushen. Erster Punkt ist natürlich, in die Karten gucken zu lassen. Erster Punkt ist natürlich, was schon mal allein von der Gesellschaft her nicht durchsetzbar wäre. Und im zweiten Punkt müssten ja die unterschiedlichen Unternehmen mitarbeiten und müssten sagen, so sieht bei uns die Struktur aus, diese Daten brauchen wir und das wollen aber viele nicht.
Ja. Also ich habe eins gelernt gerade eben, ich muss diese Grafik überarbeiten. Ich wollte mich damit zum Ausdruck bringen, deswegen ist sie in einem und denselben Kasten mit der Überschrift Betreibersperrnummer und so weiter. Das sollen, man als Anrufer ruft man zwar an, aber man merkt vielleicht gar nicht richtig, welche Unternehmen machen die direkte Sperrung, welche die indirekte und welche machen nur die Call-Weiterleitung. Ich denke, so wie gesagt, mal so ein Ansatz ist, der hier, wie das gerade hinter mir aufgezeigt ist, einige Unternehmen sagen, wir wollen gar nicht sperren. Oder wir lassen sowieso jetzt, die Sperrung ist schon outgesourced. Das macht irgendein Callcenter, ich sag mal in Magdeburg, die sprechen einigermaßen Hochdeutsch und da ist ein Billiglohnniveau und die sperren für uns. Das heißt, und da sagen sie dann, okay, also wir können uns gut vorstellen, wir schließen uns diese 114 an, aber wir lösen dann hinterher diese Vertragsbeziehung zu diesem externen Callcenter, die uns das billig machen, auf und gehen dann hinterher auf diese neutrale Plattform, nämlich diese 114-Gesellschaft. Also diese drei Punkte sollen eigentlich zusammen eine Notrufnummer eigentlich darstellen, wie man das abfackeln könnte. Bei Punkt 2, da wollte ich eigentlich nur sagen, weil wenn jetzt ein Handy-Provider sagt, also wer bei mir ein Telefon einen Vertrag hat, der hat auch unterschrieben, dass er im Sperrfalle seine 7 letzten Vertragsnummern irgendwie drauf haben muss, um sperren zu können. Wenn der einfach sagt von seinem Standpunkt aus, das sollen Leute bei mir ansagen oder bekannt geben, sonst sperre ich nicht, dann können wir da auch nichts dran ändern. Das ist nämlich genau was eben so durchkam. Wir können auch nicht die Welt verändern. Das wollen wir auch nicht. Sondern nur, da könnte jetzt ein Callcenter-Mitarbeiter sitzen bei der 114 und sagen, okay, du hast halt Pech gehabt, du bist bei so einem Billig-Provider. Du musst jetzt wissen, deine Handynummer, Kontonummer und nochmal deine letzten 7 Ziffern. Wenn du die da hast, dann mache ich genau so einen Datensatz fertig und schicke den dann ab. schickt den rüber und wird es dann irgendwie automatisch bei dem gesperrt oder wie auch immer. Viel interessanter ist, glaube ich, auch noch eine andere Frage, wie kann ich wieder entsperren? Weil mich ganz, ganz viele Leute sagen, jetzt habe ich die Karte doch wieder gefunden, sie war nur in der anderen Tasche. Und dann geht das Prozedere wieder los. Sie werden garantiert wieder bei der 124 anrufen, ist auch logisch. Dann hat es mit dem Sperren ja auch schon gut geklappt, aber wie kriege ich das jetzt entsperrt? Okay, aber ich denke mal, hier ist noch ein Punkt, da bleiben wir irgendwie nochmal im Kontakt und ich gehe mal die Folien weiter durch. Wie kann man sowas realisieren? Das kam eben auch schon mal durch, so einzelne Punkte. Ab wann habe ich eigentlich die Rechtfertigung, so eine Art Monopolisten aufzubauen, der nun auf verschiedene Datensätze zurückgreifen kann und nicht? Also, wir sind ganz unten links gerade in der Ecke, diese Basisexperten, Verbrauchernutzen. Das ist also da sitzen wir hier drin aus der Kreditkartenwirtschaft, Mobilfunkwirtschaft, Banken, eventuell aus dem Bund, da sind wir nochmal gerade in Diskussion. Und die Technologieanbieter, sprich Siemens, Alcatel, IBM. Wir versuchen jetzt erstmal eine Lösung zu erarbeiten, die vielleicht gar nicht so aussieht, wie ich jetzt hier angeworfen habe, aber die, wohin wir sagen können, so können wir uns eine neue Notrufnummer fürs Informationszeitalter vorstellen, weil es trägt sich von den Kosten, es ist der Datenschutz gewährleistet, es sind also alle Rahmenbedingungen, die wir noch mit der Zeit dazu aufnehmen werden, sind da drin irgendwo erfüllt oder in einem gewissen Maße erfüllt. Aber wie kriege ich das Ding jetzt gesellschaftsfähig? Und da ist jetzt mal, also wie gesagt, ein Beispiel. Man gibt jetzt dieses Lösungsmodell in eine Gruppe von Interessensvertretern. Das ist zum Beispiel Bitkom, Initiative D21, BDI, Handel DIHK, ZKA, VATMs oder Chaos Computer Club steht hier drauf. Also irgendwo versuchen die Gesellschaft dort wiederzuspiegeln. Und dass man sagt, okay, also das ist dieses Lösungsszenario, bitteschön, versucht für die Vertreter, die ihr vertretet, das einheitlich mit abzustimmen. Also könnt ihr damit leben, ja oder nein? So, und diese Entscheidung, die da rauskommt aus dieser Gruppe der Interessensvertreter, diese Entscheidung wird dann hinterher halt umgesetzt als diese neue Notrufnummer fürs Informationszeitalter. Ja, einen Schirmherr wollen wir noch da drum haben, der nämlich irgendwo in Streitigkeitsfällen ein bisschen integrierend wirkt. Eine Autoritätsperson, der auch Innovationen aufgeschlossen ist. So, dann haben wir zwar dieses einmalig kontrolliert und aufgebaut alles. Wie soll denn aber eigentlich das beispielsweise in 5 Jahren aussehen? Das heißt also, diese Betreibergesellschaft, die für uns die Sperrung vornimmt, muss so ein bisschen eingekeilt werden von Kontrollmechanismen. Also links ein Aufsichtsrat, der halt einfach das Unternehmen richtig mitsteuert. Rechts der Expertenbeirat, der zum Beispiel neue technologische Entwicklungen mit berücksichtigt, der auch das Know-how hat, das mit einfließen zu lassen. Und aber auch ein Überwachungsgremium von oben den Druck macht, dass man nämlich nicht das Ding, diese Kiste missbraucht. Und da muss man halt eben sehen, wen man vom Datenschutz damit reinnimmt oder Stiftung Warentest oder wie auch immer. Da müssen wir nochmal genau austangieren, was sind jetzt die richtigen Kontrollgremien. Wie wollen wir das realisieren, das was ich jetzt hier dargestellt habe? Ganz grob in 4 Phasen. Wir befinden uns jetzt gerade am 27. Dezember, da wo der Fall Status steht, nämlich in dem Übergang von Phase 1 auf Phase 2. Diese Phase 1, ich nenne es mal im ganz normal Freund-Feind-Erkennung. Wo sind Leute, die das ganz gerne mitbetreiben wollen? Wo sind die Leute, die das ablehnen? Und wo sind welche, die überhaupt so mutig sind, auch weiterzumachen? Und die finden wir in Phase 2 wieder, nämlich die auch tatsächlich mal ins Eingemachte reingehen wollen, diesen Businessplan mit zu erstellen. Wie sieht die Kostenverteilung aus? Bis zum Ende der Phase 2 soll noch nicht festgelegt werden, dass man es macht, sondern wir wollen gucken, wie könnte man das realisieren, wie lässt sich das finanzieren, wie lässt sich das in Einklang bringen mit allen Vorstellungen, die da sind. Wenn wir am Ende der Phase 2 so eine Art Ampel haben und sagen, entweder grün, wir können es machen, dann wird erst investiert. Vorher wird nichts investiert, sondern nur konzipiert. Bei Rot feiern wir eine schöne Party, weil es hat mir Spaß gebracht, das zu erarbeiten. Wenn grün bei rauskommt, wovon ich persönlich eigentlich ausgehe, kommt die Implementierungsphase. Dann wird also genau diese Betreibergesellschaft gegründet, die offen ist für neue Und die Phase 4, da steckt eigentlich die meiste Musik drin. Nämlich das, was kann ich eigentlich danach machen, wenn ich solch eine neue Infrastruktur geschaffen habe, eine Sperrnummer. Ich kann mich versuchen, Vertrauen für die Bürger zu schaffen, auch auf andere Art und Weise. Nicht unbedingt wieder ein HBCI oder SSL oder sonst irgendwas erfinden, weil es ist irgendeine Buchstabensuppe, habe ich letztens gelesen, sondern einfach mal auf der psychologischen Ebene daran zu gehen. Ein Beispiel ist, dass ich sage, wenn ich eine Kreditkartenbuchung habe, kriege ich kurz eine SMS geschickt. So, ich kriege jetzt eine SMS, in München wird gerade mit meiner Kreditkarte im Fernseher bezahlt. Das kann nicht richtig sein. Das Ding ist zwar bezahlt worden, auch belastet worden, aber ich bin einfach nur einen Tick mehr Sicherheit. Und da wollen wir eigentlich hinterher mal drüber nachdenken, was kann man noch alles Tolles machen. So, Ziel soll es eigentlich hinterher sein, eine ähnliche Vertrauensstellung zu gewinnen wie Polizei oder Feuerwehr. Und da müssen wir halt eben sehen, was sind die richtigen Instrumente, was sind die richtigen Maßnahmen, die wir da einleiten, um diese Vision in ein Ziel oder in eine Realität zu wandeln. Und so könnte die Rolle der Partner aussehen. Ich habe jetzt mal nur mit den Logos gearbeitet. Das CCC, der Chaosknoten ist auch drauf. Und zwar die Unterstützerrolle. Seitdem das Ding auf meinem Rechner ist, ist er zweimal abgeschmiert. Ich weiß nicht, ob das nun an dem Knoten lag oder an dem Betriebssystem. Ich danke für die gute Diskussion, für die vielen Anregungen. Werde ich mir gleich nochmal in Ruhe mit aufschreiben. Und ja, verweise nochmal auf die Homepage von mir. Ich habe da nochmal so eine Art Gästebuch hinterlegt für nochmal Kommunikation untereinander. Wenn nochmal Anregungen sind, Diskussionen sind, weil ich bin mich auch die nächsten 7 Tage im Urlaub. Ich kann nicht direkt antworten, nur mal temporär mal reingucken oder mal mitmachen. Wenn weiterhin nochmal Interesse da besteht, wir sind gerne offen für weitere Partner, für weitere Diskussionen, für weitere Anregungen, damit es hinterher wirklich was Vernünftiges wird. Danke.